Ja, die Lesung heute ist die letzte im 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 12 bis 28. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig mit jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wie du uns dein Wort gegeben hast, bitten wir dich jetzt darum, dass du uns jetzt deinen Geist schenkst, damit wir dein Wort und deinen Sinn verstehen, damit wir Kraft haben, nach deinem Wort zu leben, damit wir mehr von deiner Liebe zu uns erkennen und dass wir in unsere Liebe zu dir und zueinander wachsen. Schenke uns das alles. In Jesu Namen. Amen. Wie soll Gemeinde aussehen? Wie soll Gemeinde aussehen? Diese Frage ist nicht nur eine Sache der Neugier. Wenn du dich noch nicht Christ nennen würdest und du hier bist, herzlich willkommen. Eine Frage für dich dann ganz am Anfang. Woran kannst du eine echte Gemeinde erkennen? Wo du Gottes echte Evangelium hören wirst. Wenn du Jesus kennst, was ist, wenn er dich zu einer anderen Stadt oder zu einem anderen Land beruft? Was für eine Gemeinde wirst du dort suchen? Nach welchen Kriterien wirst du da die Suche haben? In Kapitel 5 dieses Briefes hat Paulus eigentlich zwei große Realitäten vor Augen. Erstens Gottes Rettung durch Jesu Tod und Auferstehung und zweitens Gottes Gericht bei Jesu Wiederkehr. Und in diesem letzten Teil stellt sich Paulus die Frage oder antwortet vielmehr die Frage, wie soll Jesu Gemeinde durch Jesus gerettet sich verhalten, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Wie soll eine gesunde Gemeinde aussehen? Und Paulus gibt uns hier, glaube ich, vier Merkmale. Erstens dann, wie soll eine gesunde Gemeinde aussehen? Würdigt eure Leiter. Das ist die erste Bitte, die Paulus und seine Mitarbeiter haben für die Thessalonicher. Und diese Priorität scheint uns vielleicht etwas fremdartig zu sein, weil wir Hierarchien und Autoritäten nicht so sehr mögen heutzutage. Das ist teilweise, weil wir die vielen Machtmissbräuche in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Regierung kennen. Teilweise auch, weil wir unseren eigenen Herrscher sein wollen. Und jede andere Autorität hinterfragt unsere Selbstbehauptung. Immerhin, Autorität ist etwas Gutes. Gott ist ja laut der Bibel die höchste Autorität. Und er gebraucht seine Allmacht auf eine gute und gerechte und tadellose Weise. Gute Autorität, wenn Autorität gut ausgelebt wird, das widerspiegelt den Charakter Gottes. Es ist ein großer Segen für uns. Und Paulus will den Thessalonicher nahelegen, dass gute Leiter, die ihre Autorität gottgefällig verwenden, die sind eine Quelle der Freude und des Friedens für die Gemeinde. Und so sollen Christen in Vers 12 ihre Leiter anerkennen. Und auch in Vers 13 in Liebe achten. Sprich, Christen sollen ihre Pastoren und ihre Ältesten nicht ständig hinterfragen oder verleumden oder verachten. Das ist ein einfacher Text für mich als Pastor. Zumindest am Anfang. Die Gemeinde soll ihren Leitern Respekt und Würde zurechnen. Wieso? Und jetzt wird es langsam auch schwieriger für die Pastoren vielleicht. Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Hier ist der Grund, wieso die Gemeinde ihre Leiter respektieren soll. Nämlich zuerst, die Leiter stehen der Gemeinde vor im Herrn. Gott hat diese Leiter der Gemeinde gegeben, um die Gemeinde zu leiten. Und irgendwo in anderen Stellen im Neuen Testament lesen wir sogar, dass die Pastoren, die Gemeindeleiter auch eines Tages vor Gott Rechenschaft für ihre Gemeinde und für ihren Dienst ablegen müssen. Gemeindeleiter sind diejenigen, die an der Gemeinde arbeiten. Zweitens, Gemeindeleiter und Pastoren sind diejenigen, die die Gemeinde zurechtweisen. Das ist da in Vers 12 wieder. Pastoren sollen die Gemeinde stets zum Glauben an Christus führen, von ihren Sünden wegführen. Das sind die zwei Ziele. Der ganze Dienst ist darauf ausgerichtet, weg von Sünde und hin zum Glauben an Christus. Und das ist eine große Aufgabe, die viel Arbeit fordert. Und deswegen schreibt Paulus, dass die Thessalonicher ihre Leiter umso mehr in Liebe achten sollen, um ihres Werkes willen. Und wenn die Gemeinde sich ihren Pastoren unterordnet, insofern wie die Pastoren nach Gottes Willen leben und Gottes Wort treu lehren, wird das ein großer Segen für die Gemeinde sein. Deswegen schreibt Paulus das. Wer aber die Autorität der Gemeindeleiter ablehnt, wird auch für Unruhe in der Gemeinde sorgen. Und deswegen ist der nächste Befehl direkt daneben da, lebt im Frieden miteinander. Die Unterordnung der Gemeinde und der Frieden untereinander gehen Hand in Hand für Paulus. Nun, diese Anweisungen setzen natürlich einiges voraus. Die setzen voraus, dass man in einer Gemeinde mit Pastoren ist. So SMD oder Campus für Christus, oder Teil eines kleinen Hauskreises zu sein, oder Predigten online zu hören, das sind alle sehr gute Dinge. Sie sind aber kein Ersatz für eine Gemeinde. Es gibt einige Gründe dafür. Ein Hauptgrund ist, dass solche Gruppen keine Pastoren haben. Die haben keine Pastoren, die die Christen leiten und ermahnen. Diese Versen, 1. Thessalonicher 5, 12 bis 14, kann man nur gerecht werden, wenn man Teil einer Ortsgemeinde ist. Nun, liebe Freunde, wir Pastoren hier in der LEC sind nicht perfekt, wie ihr sicherlich wisst. Die Pastoren in Thessaloniki waren auch nicht perfekt. Und dennoch will Gott, dass wir unsere Pastoren achten und würdigen und liebevoll ansehen. Wir sollen genauso über sie nachdenken und über sie reden, wie wir über andere Menschen und andere Christen reden sollen und nachdenken sollen. Und wenn du unsere Mangel und Schwäche siehst, dann bitte betet für uns und spricht uns darauf an, so dass wir unseren Dienst selbst besser tun können. Das ist denn das erste Merkmal. Erste Merkmal einer gesunden Gemeinde. Die Gemeinde soll ihre Leiter würdigen. Zweites Merkmal, sorgt füreinander. Und hier beschreibt Paulus unsere Miteinander in der Gemeinde. Und das ist in Verse 14 bis 15. Nun, direkt da in Vers 14 sieht er das Wort Brüder oder Brüder und Schwester. Etwa 17 Mal in 1. Thessalonicher verwendet Paulus dieses Wort. Das ist kein Floskel für ihn. Das ist Frucht des Evangeliums. Sieh, Paulus weiß die Wahrheit über uns. Er weiß, dass wir alle einst einsam und allein und zerstreut in der Sünde waren. Wir gingen alle unseren eigenen Weg, wie wir im Bekenntnis gerade gesprochen und gesagt haben. Wir waren hoffnungslos verloren. Und doch die Geschichte, unsere Geschichte hat nicht da aufgehört. Gott hat seinen Sohn in diese Welt für uns gesandt. Jesus Christus, der das perfekte Leben für uns gelebt hat und den verfluchten Tod am Kreuz für uns gestorben ist. Den Tod, den wir eigentlich verdienen, weil wir Gottes Weg nicht gegangen sind. Und 3 Tage später ist Jesus von den Toten auferstanden. Er ist in den Himmel gegangen. Und von dort aus sendet er jetzt seinen Geist, um Menschen Glauben zu schenken, um Gemeinde zu bauen. Und uns als seine Geschwister zu einigen. Wir waren einst zertrennt und allein. Wir alle. Und jetzt sind wir eins in Jesus Christus. Und das hat Paulus' Sicht von Gemeinde und anderen Christen so geprägt, dass die normale Art und Weise, wie er sie anspricht, ist Brüder und Schwester. Wie siehst du die Leute, die neben dir sitzen? Die anderen Christen hier in dieser Gemeinde oder andere Christen in Leipzig. Und dieses Miteinander, das aus dem Evangelium kommt, das drückt sich nicht nur in unserem Sprachgebrauch aus, sondern auch in unsere Beziehungen. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, höchstwahrscheinlich die, die für Unruhe sorgen. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Wieder setzt Paulus eigentlich hier voraus, dass man Teil einer Ortsgemeinde ist, denn man kann nur denen helfen, die man auch kennt. Nun, stellt euch jetzt unseren imaginären Freund Johnny vor. Johnny ist ein sehr netter Kerl. Wir mögen Johnny, okay? Es gibt aber ein Problem mit Johnny. Übrigens, tut mir leid, wenn du Johnny heißt, das ist reiner Zufall. Johnny steckt seine Finger sehr gerne in die Steckdose. Er weiß, er soll es nicht machen. Ja, es tut ihm weh, aber irgendwie, immer hin und wieder, gehen die Finger wieder rein in die Steckdose. Wir müssen Johnny helfen, sonst tut er sich wieder weh. Wir müssen ihm helfen, damit er lernt, etwas mehr zu lieben, als seine Finger in die Steckdose zu stecken. Und damit andere sein Beispiel nicht sehen und denken, das ist ein gutes Hobby, sollte ich auch mal probieren. Nun, geistlich ticken wir alle wie Johnny. Wir stecken unsere Finger und unsere Herzen irgendwie doch gerne in die Sünde. Wir wissen, wir sollen es nicht, und doch trotzdem täglich machen wir das. Und Paulus weiß, dass wir Hilfe voneinander brauchen, damit wir Jesus mehr als unsere Sünde lieben lernen. Damit wir erkennen, wie schädlich unsere Sünde für uns ist. Und damit andere unser Beispiel nicht sehen und denken, könnte ich auch mal machen. Und deswegen schreibt Paulus hier in Vers 14, Vers 15, nicht nur den Pastoren, habt ihr das gesehen? Nicht nur den Pastoren, sondern der ganzen Gemeinde. Dass sie alle die Verantwortung für die Gesundheit der Gemeinde tragen. Für Paulus, Christen sind diejenigen, die anderen Christen helfen und anderen Menschen helfen, Jesus nachzufolgen. Also wem hilfst du, wen verwarnst du oder wen ermutigst du, sei es im Gebet oder Gespräch? Es muss nicht kompliziert sein. Es kann eigentlich damit anfangen beim Abendbrot nachher, dass man sagt, ja, wie geht's dir eigentlich geistlich? Dass man zuhört und sagt am Ende, ich werde für dich beten. Wir brauchen einander, um im Glauben zu wachsen. Deswegen verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Manchmal brauchen wir eher Hilfe, manchmal brauchen wir eher eine Korrektur, eine Ermahnung, eine Zurechtweisung. Häufig brauchen wir alle einfach Ermutigung. Das Ding ist, dabei wissen wir oft selbst nicht, was wir brauchen. Und deswegen gibt Gott uns die Ortsgemeinde. Die ist die Heilmittel auf unseren Selbstbetrug. Denn unsere Brüder und Schwestern können uns viel besser einschätzen und diagnostizieren, als wir es selbst tun können. Und Gott schenkt sie uns, damit sie uns helfen, im Glauben zu wachsen. Und vielleicht denkt der eine oder der andere jetzt, das mag sein, aber dann hätte die Leute, die neben mir sitzen, auch das Recht, in meinem Leben etwas einzusprechen. Bingo. Correct. Ja, natürlich. So sieht Liebe aus. Es ist nicht liebevoll, wenn wir unseren Freund Johnny einfach immer wieder seine Finger in die Steckdose stecken lassen. Das ist nicht liebevoll. Es ist auch nicht liebevoll, wenn wir unsere Brüder und Schwestern im Glauben hilflos lassen. Und wenn man meint, dass man diese Art von Hilfe nicht braucht, hat man noch nicht erkannt, wie verräterisch das eigene Herz sein kann. Nun, diese Ermutigung, diese Ermahnung, diese Hilfe brauchen alle ihre Zeit. Deswegen Vers 15. Seid langmütig. Mit wem, Paulus? Nur mit den Schwachen? Nein, seid langmütig gegen jedermann. Denn wir sind wie Zwiebeln. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist. Wir sind alle wie Zwiebeln. Das heißt, wir haben Schichten. Viele Schichten von Sünden, Problemen, Versuchungen und Schwächen. Und wahre Veränderung kommt meistens langsam an. So brauchen wir Langmut und Geduld miteinander haben. Wir brauchen geduldig sein, vor allem auch dann, wenn Christen gegen uns sündigen. Denn dann klar wird das passieren. Wenn jeder von uns es täglich nicht hinkriegt, Gott und seinen Nächsten zu lieben, natürlich werden wir das spüren in unserem Miteinander. Seid langmütig gegen jedermann, denn mit Gottes Gnade können wir mit Liebe reagieren. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sagt Paulus, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander in der Ortsgemeinde, als auch gegenüber jedermann in unserem Umgang mit der Welt. Es freut mich sehr, dass wir so viele von dieser Art von Beziehungen hier in LEC haben, dass ich so oft höre davon, wie andere Christen in LEC sich gegenseitig helfen und ermutigen, die Lasten eines anderen tragen. Was für ein wunderbares Zeichen, dass Gottes Geist unter uns wirkt. Und wenn du dich dann um deine Geschwister in der Gemeinde kümmerst, bitte mach weiter so. Manchmal wird es sich anfühlen, als ob alles für die Katz ist. Das ist es nicht. Jesus gebraucht uns, um seine Gemeinde in der Liebe zu bewahren und sie für die Ewigkeit vorzubereiten. Wenn du aber eh am Rand der Gemeinde stehst, wenn du keine tiefen Freundschaften hier hast, das tut uns erstmal leid, dass wir dir nicht besser geholfen haben, Teil dieser Gemeinde zu sein. Das tut uns leid. Dennoch fordert Gott dich in diese Bibelstelle auf, einzusteigen. Es fängt vielleicht für dich damit an, dass du nachher fürs Abendbrot bleibst. Dass du auf jemanden zugehst und sagst, hallo, ich bin neu hier, ich will Leute kennenlernen. Dass du jemanden in der Gemeinde auf einen Kaffee einlädst. Oder für uns alle, vielleicht ist ein Schritt nach vorne, damit wir mehr Zeit füreinander haben, mehr Möglichkeit haben, einander zu helfen, dass wir nächste Woche alle 5 oder 10 Minuten früher kommen und alle 5 Minuten oder 10 Minuten später gehen, damit wir mehr Zeit haben, einander zu helfen. Vielleicht sogar beim Abendbrot über die Predigt zu sprechen oder darüber zu reden, was Gott in unserem Leben tut. Diese Beziehungen helfen uns, im Glauben zu wachsen und Gott zu ehren. Und das ist unser nächstes Merkmal. Ehrt Gott. Verse 16 bis 18 haben ein Hauptthema, nämlich wie wir Gott verherrlichen sollen. Unser gemeinsames Leben, unsere Gottesdienste sollen von Freude an Gott zu seiner Ehre geprägt sein. Und so schreibt Paulus, freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Nun, diese Verse sind wie ein Messer. Ein Messer kann sehr hilfreich sein, wenn man es richtig verwendet. Es kann auch sehr schmerzhaft sein, wenn man diese Versen falsch anwendet. Vers 16 ist kein Trauerverbot. Christen dürfen traurig sein. Das Buch der Psalmen ist eigentlich ein Buch vollgepackt von Liedern für traurige Christen. Jesus selbst hat sich als der Mensch des Schmerzens identifiziert. Dennoch ist christliche Traurigkeit anders als die Traurigkeit dieser Welt, weil christliche Traurigkeit nicht hoffnungslos ist. Und so können Christen zusammen mit dem Apostel Paulus sagen, ich bin traurig, aber ich freue mich alle Zeit. 2. Korinther 6, Vers 10. Auf ähnliche Weise bedeutet Vers 17 nicht, dass wir jede Sekunde beten sollen, dass ich eigentlich jetzt aufhören sollte zu predigen und dass wir alle jetzt sofort anfangen sollten zu beten. Dass wir heute Abend nicht schlafen gehen, sondern einfach weiter beten. Betet ohne Unterlass. Das ist nicht der Sinn. Vielmehr fordert Gott uns hier auf, dass wir ständig, den ganzen Tag durch, immer wieder zurück zum Gott kommen im Gespräch. Ihm unsere Anliegen bringen oder, wie es da steht, ihm in allem danken. Wirklich, Paulus? Gott in allem dankbar sein? Wie kann das sein? Wie geht das? Wie geht das sogar mitten im Stress? Wie hast du das gemacht, Paulus, als du im Knast warst? Wie haben die Thessalonicher das gemacht, als sie das Wort in Verfolgung aufnahmen? Hier ist der Schlüssel in Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der Wille Gottes in Christus Jesus. Und schon wieder sind wir da beim Thema des Evangeliums. Gott hat uns in Christus gesetzt und versetzt, wenn wir an ihn glauben. Wir sind in Christus geliebt und sicher. Und diese Gnade kann uns wirklich ermöglichen, Gott immer dankbar zu sein. Und was für eine Gnade ist das? Einfach ein paar Verse vorher, Kapitel 5, Verse 9 bis 10, lesen wir, was für eine Gnade das ist. Das hier ist die Biografie von einem jeden Christen. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ihr Lieben, wenn du Jesus Christus vertraust, umrahmt Gottes Gnade jeden Tag deines Lebens. Gottes Gnade hat immer das letzte Wort. Klar, es mag scheinen, als ob alles schief geht. Manchmal sieht es aus, als ob Gott uns verlassen hat, aber unsere Umstände lügen uns dann an. Gott hat dich nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Jesus starb für dich, damit du mit ihm lebst. Das darf die Zuversicht eines jeden Christen sein. Nichts kann Gottes Plan scheitern. Nichts kann zwischen uns und seine Liebe für uns kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, ach, das sind nur leere Floskel. Das kann doch nicht sein. Es kann sein. Geh zurück zum Anfang des Briefes, Kapitel 1, Vers 6. Ein Beispiel davon, wie diese Gnade uns ermöglicht, echt dankbar zu sein im Alltag. Kapitel 1, Vers 6. Ihr habt das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen, mit der Freude des Heiligen Geistes. Bedrängnis und Freude, Bedrängnis und Dankbarkeit. Viel Bedrängnis kann die Freude eines Christen nicht von ihm nehmen. Die Freude, die Gott uns durch seinen Geist und durch die Erkenntnis des Evangeliums schenkt. Das Evangelium ist tatsächlich groß genug, so dass wir immer Grund zur Dankbarkeit haben, immer Grund haben, zu Gott zu beten und ihm zu danken. Trotz allen furchtbaren Schlagzeilen, die es in der Welt gibt, trotz unseren persönlichen Tragödien und Leiden. Denn im Evangelium wissen wir, dass dieses jetzige Leid, was uns so belastet, es ist nur ein leichtes, vorübergehendes Leid, auch wenn es 80 Jahre dauert. im Vergleich zu der unermesslichen Gewicht der Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet. Ein alter amerikanischer Theologe hat das Leben des Christen einmal so beschrieben: Alles Schlechte wird sich letztlich zum Guten wenden. Das Gute wird nie verloren gehen. Und das Beste kommt noch. Das ist die Beschreibung von deinem Leben und von meinem Leben. Alles Schlechte wird sich letztlich zum Guten wenden. Das Gute wird nie verloren gehen. Und das Beste kommt erst noch. Freut euch alle Zeit. Und seid in allem Gott dankbar. Betet ohne Unterlass. Welche Ermahnung für uns, die wir mecken und uns beschweren. Die wir so schnell Gottes Güte völlig weg von uns schmeißen und uns wieder einbilden, dass Gott keine Ahnung hat. Dass er keine Gnade mehr für uns hat, keine Macht hat, um uns Gutes zu tun. Und welche Ermutigung für uns, noch tiefer in Evangelium hineinzutauchen, bis wir diese Zuversicht erreichen, die Thessalonische hatten, die Paulus hatte, die wir auch durch den Geist haben dürfen. Wenn du Jesus nicht kennst, merkst du mittlerweile, wie du Gott nicht dankst und zu seiner Ehre nicht lebst. Merkst du, dass du das ihm schuldest, weil er dich geschaffen hat für sich selbst? Wie willst du ihm begegnen? Wie willst du seinem gerechten Urteil über dich entkommen? Es gibt nur einen Weg zur Versöhnung mit Gott. Und das ist der Weg, den er uns in Christus gegeben hat. Weil Christus für uns gekommen ist, weil er uns gestorben ist, weil er auferstanden ist, dürfen wir Anteil an sein Leben haben. Dürfen wir Anteil an seine Beziehung mit Gott, dem Vater, haben. Weil Christus unsere Schuld genommen hat, dürfen wir alles bekommen, was er verdient hat, wenn wir an ihn glauben. Also wenn du weißt, dass du eigentlich Jesus noch nicht kennst, heute ist der Tag, um ihm zu vertrauen und Frieden und Vergebung mit Gott zu bekommen. Letztes Merkmal der gesunden Gemeinde dann. Behaltet die gute Lehre. Woher sollen die Thessalonicher die Kraft bekommen, um dieses Leben als Gemeinde zu führen? Durch Gottes Wort. Als Paulus und sein Team, seine Mitstreiter, seine Mitarbeiter nach Thessaloniki erst kamen, haben sie das Evangelium in Kraft und im Heiligen Geist gepredigt. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Und dieser Geist wirkte kräftig, sodass die Thessalonicher das Wort mit Freude aufnahmen, wie wir gerade gelesen haben. Doch nach einem solchen soliden Anfang gab es irgendwie jetzt die Gefahr, dass die Thessalonicher die Worte der Propheten und der Apostel nicht mehr so wichtig fanden. Nicht mehr so ernst nehmen wollten. Und daher spricht Paulus diese Ermahnung in den Versen 19 bis 20 aus. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Deswegen besteht Paulus auch darauf, in Vers 27, dass seinen Brief der ganzen Gemeinde vorgelesen wird. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Thessalonicher sollen den Geist nicht dämpfen, indem sie Gottes Wort zu ihnen vernachlässigen. Klar, sie müssen zwischen guter Lehre und falschen Lehre unterscheiden können. Die Propheten im Neuen Testament waren nicht unfehlbar. Die Apostel waren das schon, die Propheten nicht. Aber der Weg nach vorne für diese Gemeinde bestand nicht darin, alle Lehre zur Seite zu schieben. Nein, nein, nein. Das Gute sollen sie behalten. Das Böse in jeglicher Gestalt sollen sie von sich fernhalten. Und wenn wir eine liebende und fürsorgende Gemeinde sein wollen und weiter in diesen Eigenschaften wachsen wollen, dann müssen wir Gottes Wort auch genauso aufnehmen. Denn allein das Wort der Gnade und der Wahrheit kann eine Kultur der Gnade und Wahrheit unter uns schaffen. Gottes Geist spricht heute immer noch durch sein Wort und auf seine Stimme müssen wir achten. Wir wollen Gottes Geist nicht dämpfen. Und deswegen haben wir alle die Verantwortung, genauso wie die Thessalonische, alles zu prüfen, was wir hören, sei es hier oder im Internet oder in einem Blog oder in einem Buch. Wir sollen alles prüfen mit offener Bibel. Wir sollen niemandem vertrauen, bloß weil er Pastor oder Professor heißt. Denn es gibt leider nach wie vor viele, die Schrott als Evangelium verkaufen. Viele Wölfe, die kuschelige Schafsfelle tragen. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wieso? Weil Gott wirkt durch sein Wort in uns. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Gott wirkt durch sein Wort in uns. Und durch sein Wort schafft Gott diese Kultur der Fürsorge, der Liebe und der Achtung. Und das bringt uns dann zum allerletzten Punkt. Wer hilft uns denn dabei? Wer hilft uns? Wer schafft eine solche Gemeinde in und unter uns? Es ist Gott. Gott lässt seine Kinder nie hilflos alleine da. Alle Gottes Befehle sind Verheißungen für seine Gemeinde. Und so hört und schmeckt, wie gut und freundlich Gott ist, hier in Verse 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Diese Segnung ist kein leerer Wunsch wie die Hoffnung auf einen regenfreien Sommer. Diese Segen ist Gebet und Verheißung zugleich. Sie ist Gottes Plan für seine gesamte Gemeinde, für jeden einzelnen Christen. Für alle, die an Jesus glauben und von ihren Sünden umkehren. Gott hat vor, sie durch und durch zu heiligen. Sie völlig schön und liebevoll und liebend zu machen, genauso wie der Herr Jesus es ist. Und dieser Plan ist Gott so wichtig, wir sehen da am Anfang von Vers 23, er übergibt diesen Plan keinen anderen Engel oder sonst jemand, er selbst nimmt die Sache in der Hand. Er selbst kümmert sich darum, dass wir Fortschritt im Glauben machen. Er selbst, der Gott des Friedens, der Frieden zwischen uns und ihm gebracht hat. Durch seinen Sohn. Und dieser Frieden, den er uns schenkt, soll unser ganzes Wesen durchfluten. Nichts an uns ist Gott egal, ob in Körper, Leib oder Seele. Gott kehrt keine unserer Schwächen oder Sünden unter den Teppich und sagt, ist mir egal, komm mal alleine damit klar. Ich habe bessere Dinge zu tun. Nein, mit zärtlicher Ehrgeiz und Hingabe. Endlose Hingabe, endlose Geduld führt Gott Krieg gegen allem, was uns schadet, allem, was uns entmutigt, alles, was uns von Christus ablenkt, alles, was seine Gemeinde stört, alles, was seinen heiligen Namen verleumdet. Und er wird nicht ruhen, bis wir tadellos vor ihm stehen. So denk jetzt an deine Sünden. Denk an deine Schwächen. Denk an unsere Versagen hier bei LEC, wo wir das hier nicht ganz nachkommen. Denk an die Unruhe, die Menschenfurcht, die Lieblosigkeit, die Trostlosigkeit, die uns noch plagen. Denk daran, wie wir doch so häufig Gottes Geist dämpfen, sein Wort verachten. Denk an diesen großen Berg der Sünden, den wir so häufig mit uns mitschleppen. Und höre jetzt, wie Gott diesen ganzen Berg ins Meer schmeißen wird. Wie er uns in seinen Armen aufnimmt und wie er uns durch und durch heiligen wird. Du und mich. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wirklich Gott? Kannst du das wirklich machen? Kannst du unsere Gemeinde wirklich einen Ort der Liebe und der Wahrheit und der Fürsorge füreinander machen? Kannst du mich wirklich in Christi Ebenbild verwandeln? Vers 24. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Vater, wir wollen dir danken, weil wir wissen, dass wir absolut nichts zum Tisch bringen, dass wir alles von deiner Gnade haben, dass alles Gute in unserem Leben ein Geschenk deiner Gnade ist, dass alles, was wir in unserem Leben hier in der LEC so schätzen, ein Geschenk deiner Gnade ist. Und Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Bild von einer Gemeinschaft und von einer Gemeinde, die deinen Charakter und deine Liebe widerspiegelt. Und wir wünschen uns so sehr, Vater, dass du uns hilfst, persönlich und als Gemeinde darin zu wachsen, immer mehr und mehr. Und Vater, wir danken dir, dass du treu bist, dass du uns Tag für Tag neu zu Christus berufst und dass du das auch machen wirst. In Jesu Namen. Amen.